Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Heute sprechen wir über psychische Erkrankungen, ihre möglichen Ursachen und ihre Behandlung. Schon lange fragen sich ja die Menschen, was eigentlich genau krank ist, wenn wir seelisch krank sind. Für die alten Griechen kam zum Beispiel die Hysterie aus der Gebärmutter. Heute nehmen wir eher das Gehirn in den Blick oder die Gene. Und manche fragen sich auch, ob wir nicht doch wieder auf die alte Couch von Sigmund Freud zurück sollten. Diesen Fragen ist auch der Neurowissenschaftler Felix Hasler in seinem jüngsten Buch nachgegangen. Er untersucht darin den aktuellen Forschungsstand. Das Buch heißt Neue Psychiatrie und Felix Hasler ist zu Besuch hier im Funkhaus. Herr Hasler, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Kurz vorab, Ihr Buch heißt Neue Psychiatrie, nicht Psychologie. Also Psychiatrie, würde ich mal sagen, ganz laienhaft, das sind die mit den Pillen und in den Filmen die mit den Zwangsjacken und Psychologie, das sind die, wo nur geredet wird?
Naja, also im weitesten Sinne könnte man das sicher so sagen. Es ist so, dass Psychologie sich tatsächlich und traditionell mit den inneren Phänomenen des Bewusstseins auseinandersetzen. Einer der Urväter war natürlich Sigmund Freud, aber es gab auch natürlich viele andere Strömungen, wo es aber immer letztlich darum ging, was passiert in der Psyche, in diesem mentalen Raum oder auch in der Seele, währenddessen die Psychiatrie sich ja als medizinisches Teilgebiet versteht und hier auch viel mehr die biologische Komponente zum Spielen kommt, wo man dann eher konzeptualisiert, dass beispielsweise eine Schizophrenie oder eine Depression eine Erkrankung des Gehirns ist, die auch natürlich ganz wesentlich mit Medikamenten zu behandeln ist.
Und Sie nennen die heute dominierende Richtung in der Psychiatrie, die biologische Psychiatrie, eben weil sie davon ausgeht, dass eine seelische Erkrankung körperliche Ursachen hat. Und deswegen hat man in den vergangenen Jahrzehnten mit großem Aufwand und sehr viel Geld gesucht im Gehirn und auch in den Genen. Und was hat man gefunden?
Ganz genau. Es gab diesen viel zitierte neurowissenschaftliche Wende, die begann ungefähr in den Mitte 1980er Jahre, war natürlich bei weitem nicht das erste Mal, dass Wissenschaftler auf die Idee kamen, dass die wahren Gründe für psychische Störungen im Gehirn zu suchen sind. Das war ja schon im 19. Jahrhundert so. Damals hat man neuroanatomische Studien gemacht. Man hat die Gehirne beispielsweise von schizophrenen Patienten seziert und damals aber nichts gefunden. Und 100 Jahre später, gegen Ende der 80er Jahre, dachte man, jetzt ist es endlich möglich mit diesen neuen bildgebenden Verfahren vor allem, die gerade so langsam aufkamen, jetzt ist es möglich, in das Gehirn von depressiven und psychotischen Patienten zu schauen und endlich wird dieser Traum wahr, eine psychische Erkrankung auf ein ganz solides neurowissenschaftlich-medizinisches Fundament zu stellen. Mhm. Das war genau diese große Hoffnung, die eigentlich auch alle anderen Ansichten, die man zu psychischen Störungen haben könnte, mit gutem Recht, damals sozusagen aus dem Verkehr gezogen haben. Also beispielsweise einen psychoanalytischen Ansatz oder man könnte ihn auch sozialpsychiatrisch nennen, dass psychische Erkrankungen aufgrund von Lebenssituationen, Traumatisierungen und so weiter kommen.
Was hat man denn nun gefunden seit den 80er Jahren? Das sind jetzt ja auch schon 40 Jahre.
Das ist eben die große Enttäuschung. Ich glaube, Sie werden in der Fachwelt kaum einen Wissenschaftler finden, der noch sagt, wir sind genau auf dem Weg, wir sind auf Kurs, bald werden wir die biologischen Rätsel der Schizophrenie lösen. Und man kann einfach nur sagen, man hat wahnsinnig viel Geld investiert, unglaublich kluge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben wahnsinnig viele Experimente durchgeführt und letztendlich ist die Ernüchterung, dass man eben immer noch nicht weiß, was genau ist denn in diesem hypothetisch postulierten schizophrenen Gehirn oder im depressiven Gehirn denn eben anders als in einem gesunden Gehirn.
Ist es jetzt Ihre Interpretation oder ist das eindeutig die Studienlage?
Naja, das ist natürlich auch ein bisschen Ansichtssache. Man kann natürlich sich eine einzelne Studie heraussuchen. Das wurde auch immer gemacht und wird bis heute gemacht. Irgendetwas findet man immer. Die Frage ist einfach, wie relevant das ist. Also wenn man jetzt moderne Untersuchungsverfahren anschaut, die ja meistens mit Meta-Analysen einhergehen. Das heißt, eine einzelne Studie sagt wenig aus. Wenn man ganz viele Studien zusammennimmt und die gemeinschaftlich neu analysiert, dann werden ja auch einzelne Fehler, individuelle Fehler herausgenommen. Und dann kann man beispielsweise bei einer Depression sagen, dass man letztlich eben nichts sieht im Gehirn.
Und was ist
mit
der? Da
findet man eben keinen Unterschied. Und das ist der ganz große Unterschied zur Neurologie, Beispiel Parkinson oder Multiple Sklerose, wo man selbstverständlich durchaus etwas sieht im Gehirn und das auch durchaus abgrenzen und unterscheiden kann von einem gesunden Gehirn.
Und was ist mit der Genetik?
Bei der Genetik ist es ähnlich. Also man muss dazu sagen...
Also gibt es das Depressionsgen oder das Psychosegen oder eine Gruppe von Genen?
Genau. Also es gab ja auch das Postulat von einzelnen Genen. Die wurden ja damals auch eine Zeit lang Orchideengene genannt. Der Mensch hat bestimmte Gene, die vor allem auch mit dem Serotoninstoffwechsel zu tun haben, die je nach Ausprägung, also welche Form dieses Gens man hat, Menschen dazu neigen, depressiv zu werden oder nicht. Und dann kommt aber, so schlau waren die Forscher natürlich immer schon, kommt natürlich auch noch das Lebensumfeld dazu, also die Kombination aus einem ungünstigen Lebensumfeld, aus Traumatisierungen beispielsweise, plus diese Genform soll Menschen depressiv machen. Und all diese Dinge hat sie später herausgestellt, das stimmt einfach überhaupt gar nicht. Also wenn man das genauer anschaut, was dann auch gemacht wurde, jetzt vor allem in den letzten, sagen wir, 5 bis 10 Jahren, kann man sagen, dass diese ganzen Hypothesen absolut nicht haltbar sind. Also auch diese Orchideengene prädestinieren einen Menschen, nicht mehr oder weniger depressiv zu werden als andere zufällig ausgewählte Gene, mit denen man eine ähnliche Analyse gemacht hat.
Okay, also ich fasse kurz zusammen. Man hat jetzt weder im Gehirn noch in den Genen irgendeine biologische Entsprechung zu einer psychischen Erkrankung gefunden. Und trotzdem wurden noch nie so viele Psychopharmaka verschrieben wie heute.
Ja, das ist tatsächlich so. Man könnte auch sagen, dass diese Geschichte, eine Depression sei eine Serotoninstörung des Gehirns, wahrscheinlich einer der größten Mythen der Medizin ist überhaupt. In den 70er Jahren hat man ja zufällig diese ersten Antidepressiva, es war eigentlich auch schon in den 60er Jahren, entdeckt durch Zufall. Eigentlich hat man etwas völlig anderes gesucht, hat dann aber gemerkt, dass das bei bestimmten Patienten etwas bewirkt.
Also
genau.
Sie wirken.
Und dann, auch dazu, es gibt ganz viel dazu zu erklären. Auf jeden Fall hat man sich die Sache dann biochemisch angeschaut und hat gesehen, dass das den Serotoninstoffwechsel unter anderem beeinflusst. Und dann war natürlich die Schlussfolgerung naheliegend, aha, weil diese Medikamente auf das Serotoninsystem wirken, muss ja eine Depression, die teilweise verbessert wird durch diese Medikamente, ein Stoffwechselproblem des Serotonins sein. Daraufhin wurden Dutzende bis Hunderte von Studien durchgeführt. Man hat wirklich alles versucht, um das auch dingfest zu machen, und man konnte es nie zeigen. Das war genau der Punkt. Es ist bis heute einfach nur eine Hypothese geblieben. Aber das Interessante dabei ist ja, dass sie so überzeugend ist. Und die Medien hatten auch ihren Anteil dabei, indem sie das Serotonin dann plötzlich begannen, als Glückshormon zu bezeichnen, was natürlich auch überhaupt nicht stimmt, denn Serotonin ist ein sehr allgemeiner, ubiquitärer Neurotransmitter. Und jedem war einleuchtend, wenn ich einen Mangel des Glückshormons in meinem Gehirn habe, bin ich depressiv, und die Medikamente korrigieren das.
Okay, weniger.
Und die Pharmaindustrie, muss ich noch nachsehen, hat dieses Narrativ selbstverständlich beflügelt und auch in der Welt verbreitet.
Sie sagen also, so wirken diese Antidepressiva nicht, aber ich nenne ein Gegenbeispiel, was Sie selbst auch nennen in Ihrem Buch. Lithium wirkt bei manisch-depressiven Erkrankungen. Da weiß man auch nicht warum, aber es wirkt.
Ja, das ist richtig.
Wie gut wirken denn Antidepressiva?
Ja, das ist eine komplizierte Sache. Insofern, man kann nicht sagen, dass Antidepressiva nicht wirken. Nur, wenn man sich anschaut, wie groß ist tatsächlich der pharmakologisch erklärbare Anteil an der Wirkung. Man kann etwa 85% der Wirkung auch mit Placebo erreichen. Das ist ja genau der Gag bei der Geschichte, dass die Psyche unglaublich beeinflussbar ist, eben auch durch Suggestion.
85% und die Antidepressiva wirken 100%?
Die Wirkung bei diesen Studien wird ja immer definiert als wie viele Prozente in diesen Fragebögen, diese Scores, zum Beispiel Hamilton Depressive Scales, wie viele Punkte gehen zurück, wenn es Leuten besser geht.
Also je weniger Punkte, desto
genau,
weniger depressiv.
Je kleiner diese Score, diese Punktezahl, umso weniger depressiv. Und dann kann man ja einfach schauen in diesen Doppelblindstudien, wie viele Punkte ging bei den Leuten zurück, die Placebo bekommen haben, und wie viel ging zurück bei den Leuten, die das Antidepressivum bekommen haben. Und da kann man einfach sagen, zumindest bei leichten und mittelschweren Depressionen, sicher 80% der Wirkung wird bereits mit Placebo erzielt. Und nur bei schweren und schwersten Depressionen scheint die Schere zwischen Placebo und Verum auseinanderzugehen, wo es dann einen tatsächlichen messbaren Effekt zugunsten des Antidepressivums gibt.
Na, nun könnte man ja sagen, 15% ist mehr als nichts.
15% ist mehr als nichts. Auch hier muss man sich das Kleingedruckte anschauen. In diesen klinischen Studien sind die absoluten Werte in diesen Depressionsskalen vielleicht so 5 bis 7. Die gesamte Skala hat aber 60 Punkte. Und es gibt nicht wenige Kliniker, die sagen, wenn sie nur einmal wirklich gut schlafen, werden sie am nächsten Tag schon 5 Punkte besser sein. Also wirklich klinisch macht es kaum einen Unterschied, aber selbstverständlich, es hat auch viele andere Funktionen. Beispielsweise die Menschen haben das Gefühl, die Betroffenen, es passiert jetzt etwas, man kümmert sich um sie, man ist auch aktiv, die Dinge werden besser, also es gibt auch Hoffnung. Und weil ja gerade die Depression ist ja etwas, was eigentlich ja immer schwankt. Es gibt kaum Menschen, die über Monate konstant depressiv sind, sondern das ändert sich immer mal wieder. Und dann kann man so, wenn es einem wieder besser geht, das durchaus auch diesem Medikament zuschreiben.
Fakt ist zumindest, dass diese Antidepressiva in so großer Zahl verschrieben werden wie noch nie, obwohl sie nur geringfügig stärker wirken als Placebos, wie Sie gerade ausgeführt haben. Es gab auch noch nie so viel Psychotherapie wie heute und trotzdem geht ja die Zahl der Depressiven nicht zurück, sondern sie steigt. Ich würde gerne mal auf andere psychische Erkrankungen gucken, also auf die Schizophrenen, auf die Psychotiker, also diese wirklich sehr schwer Erkrankten, steigt deren Zahl denn auch?
Soweit ich weiß, ist das einigermaßen konstant. Die Psychosen nehmen nicht unbedingt zu, wobei das im Detail schwierig ist, weil auch schwere Traumatisierung, beispielsweise durch Kriege, auch durch Flucht, Migration, können auch Menschen Psychosen entwickeln. Und da wäre es möglich, dass die auch zunehmen. Ich kann das nicht im Detail mit genauen Zahlen belegen, wie das in letzter Zeit war. Es ist sicher nicht so stark im Zunehmen wie die Depressionen.
Ich würde gerne noch mal zu diesem Ausgangspunkt zurückkommen, dass bis heute keine organischen Ursachen gefunden worden sind für psychische Erkrankungen. Sei es jetzt für Depressionen, für Schizophrenien oder für Psychosen. Nun kann man ja sagen, wenn man der Grundthese zustimmt, seelische Leiden haben organische Ursachen, so funktioniert Forschung eben. Also wir produzieren Misserfolg um Misserfolg, auch so kommt langsam die Krebstherapie voran und wir müssen einfach weitermachen. Und es ist ja auch logisch, dass so etwas Komplexes wie das menschliche Gehirn nicht über Nacht verstanden werden kann.
Ich bin mit Ihnen natürlich absolut einverstanden. Aber wir machen das ja nun schon seit 30 bis 40 Jahren. Es ist ja nicht so, dass das eine komplett neue Wissenschaft ist, die jetzt wirklich quasi aus den Kinderschuhen heraus sich erstmal etablieren muss, sondern es gibt ja unvorstellbar viele Daten. Es gibt geradezu eine Datenexplosion, weil ja die Technologie und vor allem die Computertechnologie, neuerdings noch künstliche Intelligenz, ja die Forschungsdaten geradezu explodieren lässt. Beispielsweise in der Genetik zur Schizophrenie gibt es in der Zwischenzeit mehrere hundert sogenannte Schizophrenie-assoziierte Gene, die einen winzigen Beitrag vermutlich vielleicht zu einer Psychose leisten könnten. Man weiß es nicht so genau. Es gibt kein Gen, das für sich hinreichend und notwendig ist. Das will heißen, man kann diese Gene haben, aber ganz gesund sein. Man kann eine bestimmte Genform haben und psychotisch sein. Man kann es einfach nicht sagen. Das heißt, es gibt diese wahnsinnige Diskrepanz zwischen unglaublicher Datenproduktion, die aber überhaupt nicht mehr Erkenntnis bringt. Wir können zumindest, wenn wir die Auswirkung auf die klinische Praxis anschauen, sagen, dass es einfach nichts gebracht hat. Und aus diesen Tatsachen heraus ergeben sich zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, es ist einfach so wahnsinnig kompliziert. Wir müssen noch viel mehr vom Gleichen machen. Noch mehr große Studien, noch mehr Forschung. Oder wir können sagen, wir haben uns verrannt, die Idee war gut, es hat nicht funktioniert und wir müssen einfach etwas ganz anderes versuchen.
Okay, das ist die also große Frage. Dann jetzt mal angenommen, psychische Erkrankungen haben keine organischen Ursachen. Was sind psychische Erkrankungen dann?
Das stimmt so auch nicht ganz. Es gibt sehr wohl bestimmte psychische Erkrankungen, die eine organische Ursache haben. Klassisch wäre ein Delirium. Es gibt bei Altersdemenzen gibt es auch klare organische Ursachen.
Gut, für aber Psychose. Über die wir jetzt...
Aber die ganz klassischen Sachen, was sind die klassischen?
Depression.
Depression, Angststörungen, Zwangsstörungen, bipolare Störungen, Schizophrenie im Wesentlichen und Suchterkrankungen, sagen wir noch. Da... Man hat das nicht gefunden. Es ist,
so,
es ist natürlich nicht ganz
ist
bewiesen,
dann?
Dass es... Ja, das ist die ganz große Frage. Wenn man sich anschaut, wo sind die Daten denn solide, wo kann man das wirklich, wirklich Ursachen feststellen, dann kann man die eher in der Psychologie und in der Sozialpsychiatrie, also in der sozialen Welt und im Inneren erleben, feststellen. Also beispielsweise Traumatisierungen, vor allem kindliche Traumatisierungen durch Missbrauch, Kriegstraumatisierungen oder eben einfach nur ein marodes Elternhaus, in dem Kinder schlecht erzogen. Das führt ganz offensichtlich und nachweisbar im späteren Verlauf des Lebens zu psychischen Störungen. Und diese Dinge weiß man ja auch schon seit sehr langer Zeit.
Das sagen Sie so. Ich war jetzt extra nochmal auf der Homepage der Deutschen Depressionshilfe und da steht, wichtig zu wissen ist, dass Depression eine eigenständige Erkrankung ist und keine Reaktion auf Lebensumstände.
Ja, das würde ich so auch nicht. Was heißt eine Reaktion auf Lebensumstände? Das kommt ja häufig auch zeitverzögert. Also beispielsweise die Depressionshilfe hat insofern recht, beispielsweise ein akuter Verlust im Leben. Ein geliebter Mensch stirbt, es kommt eine Trauerreaktion. Diese Trauerreaktion ist ganz bestimmt natürlich, auch wenn sie sich ähnlich anfühlt wie eine Depression, ist aber in dem Sinn keine Erkrankung, weil sie eine logische Folge ist eines Lebensereignisses. Wenn aber Menschen plötzlich so im jungen Erwachsenenalter oder vielleicht auch noch später schwere psychische Störungen entwickeln, kann das sehr wohl die Folge sein einer ganz schwierigen Kindheit eben mit Missbrauchserfahrungen und so. Und das wurde ja auch in longitudinalen Studien schon lange erwähnt. Psychiatrische Diagnosen sind ja ein Expertenkonsens. Da gibt es ja keine biologischen Daten dazu, wie bei normalen medizinischen Erkrankungen, beispielsweise ein Diabetes, da würde der Arzt Laboruntersuchungen machen. Es gibt ganz klare biologische Daten, Laborwerte, Genprofile,
Röntgenuntersuchungen. Die gibt es bei psychischen Erkrankungen
genau. Und
nicht.
Und daraus kann man sagen, okay, Sie haben jetzt diesen Diabetes Typ so und so. Mhm. Und das alles gibt es bei psychischen Störungen nicht. Das heißt, das ist ein Expertenkonsens. Experten haben sich irgendwann darauf geeinigt, dass das eine Depression ist mit diesen Symptomen, das eine Psychose mit diesen und diesen Symptomen.
Okay, verstanden. Aber jetzt kommen wir mal zu denjenigen, um die es ja eigentlich wirklich geht, nämlich zu den Betroffenen, also zu den Erkrankten. Und für die spielt es doch eine erhebliche Rolle. Ich gehe zu einer Psychiaterin zum Beispiel und ob die jetzt der organischen These anhängt oder ob sie der, ich nenne es mal, sozialen These anhängt, das macht doch einen großen Unterschied in dem, wie sie reagieren wird auf meine Symptomatik und mich behandeln wird.
Selbstverständlich. Es macht einen fundamentalen Unterschied. Und zwar betrifft das Sie selbst, sagen wir jetzt als Patientin, wie auch Ihre Ärztin. Wenn Sie sagen, Ihre Depression ist eine Folge meines Lebens, meiner Biografie, meiner Umstände, ist das etwas komplett anderes, als wenn Sie sagen, meine Depression ist ein Serotonin-Stoffwechselproblem meines Gehirns, das ich mit Medikamenten beheben kann. Und vor allem ist es ja so, dass die Leute, wenn es ihnen nicht gut geht, in aller Regel erstmal bei den Hausärzten vorbeischauen. Und da kommt es einfach ganz extrem drauf an, genau wie Sie sagen, was für eine Sichtweise dieser Hausarzt ab. Je nachdem wird er sagen, ja, Sie sollten zum Psychologen gehen oder etwas anderes machen, beispielsweise Ausdauersport, es gibt da viele andere Möglichkeiten. Oder er wird Ihnen raten, ein Antidepressivum zu nehmen.
Ich wollte nur darauf hinaus, dass es für die Betroffenen natürlich eine ziemlich ungemütliche Situation ist, wenn das so ist, wie Sie darlegen, dass es im Grunde genommen gar keine Belege gibt für diese These, es habe organische Ursachen, wiederum aber diese Ärzte eben weiterhin an dieser These festhalten und sagen, es gibt jetzt keine unheimlich großen Belege dafür, dass es soziale Ursachen hat, dann ist man ja doch ein bisschen verloren. Sie nennen in Ihrem Buch Beispiele für Projekte, Herr Hasler, in denen die Betroffenen in die Entscheidung über die Behandlung einbezogen werden. Also sie gelten dann als sogenanntes, fand ich einen sehr schönen Begriff, Experten durch oder auch Expertinnen durch Erfahrung, die dann gemeinsam mit den Experten durch Ausbildung, also mit den Ärzten, einen Dialog führen. Das klingt, ich sag, fast zu schön, um wahr zu sein. Also ich stelle mir jetzt so vor, da ist jetzt ein Psychotiker mit einem akuten Schub oder eine Schwerstdepressive, die sich umbringen will. Wie soll ich jetzt als Ärztin mit denen einen Dialog auf Augenhöhe führen?
Ja, da muss man dazu sagen, das funktioniert natürlich in einer akuten Krise nicht. Das ist klar, wenn jemand jetzt wirklich akut hochpsychotisch ist, wird er auch relativ wenig über seine Vorstellungen von einer guten Therapie reden können und was da herauskommen soll. Diese Experten durch Erfahrung, das bezieht sich vor allem auf Menschen, die Psychen durchlebt und überstanden haben, die vielleicht früher mal eine schwere Psychose hatten oder eine schwere Depression, weil das gibt natürlich Einblicke, die man als Experte durch Ausbildung nicht haben kann. Also wie fühlt es sich von innen an, Stimmen zu hören, vom Teufel verfolgt zu werden? Wie ist es dann auch beispielsweise, diese Medikamente zu bekommen, wenn man einfach nur noch müde ist, antriebslos? Das alles erschließt sich ja dem Experten, dem Psychiater sonst nicht. Menschen, die eine Krise überwunden haben, in Phasen, in denen es ihnen gut geht, ist dieses Wissen extrem wertvoll. Einerseits, weil es anderen Patienten Hoffnung geben kann und auch übrigens den Angehörigen, aber auch den Behandelnden und den Forschenden völlig neue Einblicke eröffnen kann, um was es eigentlich geht. Vielleicht ist es für einen psychotischen Menschen gar nicht so wahnsinnig wichtig, dass jetzt alle Symptome weggehen. Vielleicht ist es viel wichtiger, dass er menschlich behandelt wird, sein Leben mehr oder weniger normal weiterführen kann, soweit es halt möglich ist. Man kann da auch von Inklusion sprechen. Das ist ja dann zum Teil ähnlich wie bei körperlichen Behinderungen. Ein Mensch im Rollstuhl wird auch nicht mehr alles machen können, so wie früher. Und ähnliche Konzepte könnte man sich auch bei psychischen Störungen, vor allem bei chronischen psychischen Störungen, überlegen. Und dieses Wissen sollte unbedingt einfließen. Bislang, da haben Sie recht, ist es eher ein bisschen Lipservice. Es ist sozusagen eher Bekenntnis, denn Praxis, aber immerhin gibt es schon einige Studien, wo Patienten, die eine Krise überstanden haben, zusammen mit Angehörigen und mit Psychiater und Forschenden auch neue wissenschaftliche Projekte entwickeln. Das ist sehr spannend.
Ja, man könnte ja auch annehmen, wenn jemand mehr so akzeptiert ist, dass er anders ist als die Norm, dass dann auch ein bestimmter Leidensdruck verschwindet. Ich muss immer denken an die Geschichte der medizinischen Behandlung von Transidentität. Da hat man früher gesagt, das ist eine schwere psychische Erkrankung, weil sich die transidenten Menschen in sehr großer Zahl das Leben genommen haben. Wie man heute weiß, lag das aber da an der feindseligen Umgebung, die sie hat verzweifeln lassen. Der Untertitel Ihres Buches lautet, Herr Hasler, den Biologismus überwinden, das haben wir jetzt hiermit getan, und tun, was wirklich hilft. Sie haben jetzt so zwei Punkte genannt, das klingt aber jetzt noch nicht so, dass wir jetzt zum Beispiel diese vielen Millionen von depressiven Menschen, dass wir ihnen damit schon geholfen hätten. Was hilft denn wirklich?
Ja, das ist natürlich
wenn
die große
nicht der Biologismus.
Ich gebe zu, der Untertitel meines Buches ist etwas wagemutig.
Ja, jetzt einlösen bitte das Versprechen.
Also, wenn man sich fragt, geht es heute psychisch belasteten Menschen besser als, sagen wir, vor 50 Jahren, dann ist das ganz zweifelsfrei so. Wenn man sich aber fragt, warum geht es ihnen besser, ist der Hauptgrund diese Psychiatriereform in den 70er und 80er Jahren, wo man von der Verwahrpsychiatrie, also von riesigen Institutionen, die psychisch Kranke mehr oder weniger verharrt haben, in ein viel menschliches System übergegangen ist. Das heißt, was wirklich genützt hat, war die Sozialpsychiatrie. Das hat das Leben der Patienten nachhaltig verbessert. Da könnte man sagen, das hat tatsächlich etwas bewirkt. Dann kam die Idee der biologischen Psychiatrie und dann wurde eben alles andere andere psychologische Effekte, sozialpsychologische wurden vernachlässigt. Und da würde es sich lohnen, einfach dort wieder anzusetzen und zu schauen, was passiert beispielsweise beim sogenannten Home Treatment, wenn multiprofessionell aufgestellte Teams zu Betroffenen nach Hause gehen, wenn diese Betroffenen akute Krisen haben. Das ist so ein Modell, was man auch ausprobiert und was jetzt zumindest in diesen Pilotversuchen sehr erfolgreich ist. Das heißt, was wirklich wirkt, wissen wir jetzt noch nicht genau. Es gibt sehr erfolgversprechende Ansätze, von denen es sich lohnt, dran zu bleiben und denen wirklich durch finanzielle Mittel und durch gute Forschung eine Chance zu geben, das auch aufzuzeigen.
Aber da sprechen wir jetzt von diesen Schwererkrankten, von denen an Psychose erkrankten, von den Schizophrenen, aber nicht von denen, die Sie die Worrying Well nennen, also die Gesunden, die sich Sorgen machen. Ein bisschen salopp formuliert, finde ich, für die vielen Menschen, die unter Depressionen
Ja, also the Worrying
leiden.
Well ist übrigens kein Begriff von mir, das hat sich im englischen Sprachraum
eingeschrieben. Okay, aber Sie benutzen
es geht, ihn. Ja, Worrying Well ist ja nur die Abgrenzung. Das ist ja eben wahnsinnig schwierig zu sagen, was ist eine psychische Störung, die wirklich einen Krankheits hat, die ganz klar abweichend ist von der Norm, und was ist einfach normal? Wie schon Freud gesagt hat, glücklich zu sein ist nicht der Punkt. Psychisch gesund nach Freud ist der Mensch, der arbeits- und liebesfähig ist, was ja schon nicht schlecht ist. Von Glück war nie die Rede. Nun gibt es eben viele Menschen, die früher in der analytischen Terminologie noch unter neurotisch liefen, die an sich leiden, die an der Welt leiden und so. Das war immer so und das wird immer so bleiben. Aber noch vor 50 Jahren wären ganz, ganz viele Menschen, die heute wegen einer Depression behandelt werden, gar nicht als depressiv wahrgenommen worden. Sie hätten sich wahrscheinlich auch selbst nicht als depressiv wahrgenommen, weil man einfach sagt, es gibt einen bestimmten Anteil an Leiden, der mit dem Menschsein verbunden ist. Und das ist natürlich willkürlich. Wo kann man sagen, naja, wo hört sozusagen das normale Leiden an sich an der Welt auf? Wo wird es tatsächlich pathologisch? Und das ist auch sehr stark gesellschaftlich bedingt, eben was man als Gesellschaft auch als krank empfindet und was nicht. Was nicht heißen will, muss ich nachschieben, dass auch diese Worrying Well nicht tatsächlich leiden. Das kann natürlich sehr belastend sein, aber es ist nicht eine handfeste Erkrankung, wie sagen wir, eine schwere bipolare Störung oder eine schwere Schizophrenie.
Und
das ist ganz sicher ein Unterschied.
Und damit erklären Sie die Zunahme der vielen Diagnosen von Depressionen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Also das ist ja die Frage. Es gab ja ganz viele dieser sogenannten Disease Awareness Campaigns, also auch die Pharmaindustrie war dahinter schon seit den 80er Jahren, dass Depression unterdiagnostiziert ist, also die Ärzte das zu wenig feststellen, aber auch die Patienten häufig selber gar nicht wissen, warum es ihnen schlecht geht, weil sie nämlich eine Depression haben. Und diese Sichtweise hat sich in die Welt gesetzt, was aber auch dazu geführt hat, dass viel, viel mehr Menschen sich plötzlich jetzt auch als depressiv empfinden, was sie noch Jahre früher halt als Missstände des Lebens gedeutet haben. Das passiert schon. Aber da kann man auch wieder sagen, wenn doch immer mehr Medikamente verschrieben werden und immer mehr Psychotherapie angeboten werden, aber trotzdem immer mehr Leute sich als depressiv empfinden, zumindest, dann kann ja auch etwas nicht stimmen, weil wenn diese Therapien und die Medikamente wirklich wirksam werden, müsste ja die Krankheitslast zurückgehen. Das heißt, es müsste zumindest zeitverzögert ja weniger Depressive geben, selbst wenn sich mehr Menschen als depressiv empfinden. Aber das passiert ja ganz offensichtlich nicht. Und in der Fachwelt ist das ein großer und anhaltender Streit, ob Depression tatsächlich häufiger vorkommt oder ob sich Menschen nur häufiger als depressiv empfinden oder ob es einfach häufiger diagnostiziert ist, ohne dass es tatsächlich ein realer Effekt ist.
Und was hilft dann wirklich?
Bei ganz schweren depressiven Erkrankungen wird man möglicherweise an Medikamenten zumindest kurzfristig nicht vorbeikommen. Das sind aber wenige Prozent der Depressiven. Bei allen anderen müsste man das von Fall zu Fall entscheiden und erst einmal alternative Methoden ausprobieren. Ausdauersport zu betreiben, achtsamkeitsbasierte Methoden sind ja sehr en vogue. Man kann sich eine Psychotherapie begeben. Die sozialen Faktoren muss man natürlich immer im Blick haben, sind aber natürlich schwieriger zu kontrollieren. Sie können ja, wenn Sie mit Ihrem Mann nicht mehr glücklich sind, ja nicht jetzt einfach Ihren Mann verlassen, geht es Ihnen besser. Vielleicht wäre das auch eine Lösung, aber zumindest als Hausarzt können Sie das ja nicht einfach empfehlen. Dann könnte man eher generell sagen, dass man sich mit seiner eigenen Lebensführung vielleicht auseinandersetzen sollte, als jetzt einfach die Idee zu haben, ich nehme schnell diese Medikamente, dann wird das alles repariert und ist wieder gut, weil das wird so nicht funktionieren.
Ich halte fest, die blaue Wunderpille haben Sie jetzt auch nicht im Angebot.
Nein, die habe ich auch nicht im Angebot. Natürlich kann man immer sagen, es ist einfacher zu kritisieren, als es besser zu machen. Meine Position ist, es ist relativ klar, was nicht funktioniert, nämlich dieser biologische molekulare Ansatz, zumindest nicht, wenn es wirklich um das Wohl des Patienten geht. Aber es tun sich ganz viele Methoden auf, die aber einfach viel zu wenig beachtet sind und die mehr Beachtung verdient haben, die man zumindest mal ausprobieren sollte.
Sagt der Neurowissenschaftler Felix Hasler von der Humboldt-Universität Berlin und gerade ist sein neues Buch im Transkript-Verlag erschienen, Neue Psychiatrie.